Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Die Einkaufsstraßen in deutschen Innenstädten, sie waren zuletzt wieder recht voll. Doch die Corona-Pandemie hat im stationären Einzelhandel auch Opfer gefordert. Prominente Beispiele sind Karstadt, Kaufhof und Esprit, die sich in Schutzschirmverfahren befinden. Online-Shops hingegen verzeichnen ungekannte Erfolge, beschleunigt sich hier also ein Trend. Und welche Erfahrungen haben Kunden mit Online-Shopping in der Pandemie gemacht? Dazu wurde heute eine Studie veröffentlicht und bei uns gleich das Interview dazu. Als erstes schauen wir uns aber ein Unternehmen an, das sowohl stationär als auch online aktiv ist und wo der Internethandel zuletzt das Geschäft stützte, und das ist Adidas. Die Adidas-Adiletten-Schlappen, die laufen gut in diesem Jahr, so gut wie nie zuvor. Um 200% stieg der Absatz in Homeoffice-Zeiten im Frühjahr im Vergleich. Doch der Konzern aus Herzogenaurach riskiert gerade sein cooles Image. Erst wollte Adidas trotz Staatskredit mancherorts keine Mieten mehr zahlen. Dann handelte sich der Konzern Rassismusvorwürfe ein. Und jetzt proben bei der virtuellen Hauptversammlung auch noch Investoren den Aufstand. Sie monieren eine Ämterhäufung im Aufsichtsrat. Michael Watzke mit Einzelheiten.
Noch nie seit der Gründung 1949 ist der Umsatz von Adidas so stark zurückgegangen wie im Corona-Lockdown. Aber nun hat der fränkische Sportartikelhersteller die Talsohle wohl durchschritten, sagt Adidas-Chef Kasper Rohrstedt.
Unser Geschäft erholt sich. Nach einem Tiefpunkt im zweiten Quartal sehen wir nun Licht am Ende des Tunnels. Immer vorausgesetzt, dass wir von einer zweiten Welle der Corona-Pandemie und erneute monatelange Lockdowns verschont bleiben.
Noch sei Vorsicht geboten, so Rohrstedt. So schüttet Adidas dieses Jahr keine Dividende an seine Aktionäre aus, auch wegen eines KfW-Kredites. Aber nach den schweren Verlusten im zweiten Quartal drehen die Herzogenauracher nun schon wieder in die Gewinnzone.
Wir erwarten im dritten Quartal ein Betriebsergebnis von plus 600 bis 700 Millionen Euro. Und das wäre dann eine Verbesserung um etwa 1 Milliarde Euro im Vergleich zum zweiten Quartal.
Weltweit sind 90% der Adidas-Läden wieder geöffnet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen kommen weniger Kunden, die aber mehr kaufen. Haupttreiber für den Aufschwung ist allerdings die massive Steigerung der Online-Bestellungen bei Adidas.
Unser E-Commerce-Handel boomt. Wir lagen im ersten Quartal bei einem Plus von 35%. Im zweiten Quartal hat sich diese Entwicklung auf plus 93% weiter beschleunigt.
30% des Umsatzes macht Adidas inzwischen online. Das wird wohl auch nach Corona so bleiben. Und Rohrstedt ist hochzufrieden damit, weil E-Commerce profitabler ist als die Belieferung anderer Händler und Geschäfte. Die kosten schließlich Miete, die sich Adidas in der Corona-Pandemie sparen wollte und die Zahlungen einstellte. Der Schuss ging nach hinten los, gesteht der Adidas-Chef.
Die Entscheidung, uns die Miete stünden zu lassen, war nicht gut. Wir müssten dafür viel Kritik von Politik und Gesellschaft einstecken. Wir haben die Entscheidung schnell revidiert und uns in aller Form öffentlich entschuldigt.
Trotzdem, die Krisenkommunikation bei Adidas sei ausbaufähig, sagt Wanda Heinen, Analystin von Union Investment, auch in Sachen Rassismusdebatte in den USA und Europa.
Adidas muss ein klares Zeichen gegen Rassismus setzen. Die bereits verkündeten Maßnahmen reichen uns nicht aus. Und Diversität muss auch vom Top-Management vorgelegt werden, wofür wir von Adidas konkrete Ziele fordern.
Adidas-Chef Rohrstedt kündigte heute auf der Hauptversammlung zwar die Gründung eines globalen Gleichstellungskomitees mit ihm als Schirmherr an, aber darin sehen manche Analysten eher das Eingeständnis, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Die Stimmung der Aktionärsvertreter rund um die Online-Hauptversammlung war noch aus einem anderen Grund gemischt. Einige Anleger, darunter die Deka Bank, wollen den Aufsichtsrat nicht entlasten. Grund ist die geplante Neubesetzung des Chefaufseherpostens mit Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Auch Analystin Heinen von Union Investment kritisiert die Personalauswahl.
Wer Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann ist, sollte nicht gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender bei Adidas sein, denn jeder hat nur ein begrenztes Pensum an Zeit.
Allerdings wird Union Investment dem neuen Adidas-Aufsichtsrat wohl trotzdem zustimmen. Und auch Adidas-Chef Rohrstedt kann für die Zukunft planen. Sein Vertrag wird bis 2025 verlängert.
Michael Watzke über die virtuelle Hauptversammlung von Adidas. Der Sportartikelhersteller hat also Imageprobleme. Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Jetzt die Frage an Sie. Wie wichtig ist der Ruf eines Unternehmens für den Erfolg nicht nur bei Kundinnen und Kunden, sondern auch am Finanzmarkt?
Das Image sollte man nicht unterschätzen. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Stefan Scharfeter von der Baader Bank über dieses Thema unterhalten. Stefan Scharfeter arbeitet mitten im Handelssaal. Heute habe ich ihn im Homeoffice erreicht. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, was macht denn das Image eines Unternehmens aus? Und hier ist seine Antwort.
Ja, wie ist es positioniert im Markt? Wie wirtschaftet es? Wie nachhaltig wirtschaftet ein Unternehmen? Achtet es auf seine Lieferketten? Wie behandelt es seine Mitarbeiter? Hält es sich an Regeln? Strahlt es eine gewisse Sympathie aus oder fühlt man sich von Unternehmen angesprochen? Also das sind so Faktoren, in Teilen auch weiche Faktoren, auf die man schaut und die ein Image von einem Unternehmen ausmachen.
Image ist ja auch etwas sehr Subjektives. Wie kommt das zustande?
Man wird konfrontiert mit der Werbung, man wird angesprochen von der Werbung, man wird vielleicht auch abgestoßen von der Werbung und dann verfolgt man Unternehmen und sieht, wie sie sich insgesamt positionieren und jeder bildet sich seine Meinung und sagt, das ist ein Unternehmen, das kommt quasi sympathisch rüber oder es kommt eben weniger sympathisch rüber und so kommt ein Image von einem Unternehmen über einen längeren Zeitraum zustande.
Welche Bedeutung hat denn ein Image für ein Unternehmen?
Wenn wir jetzt gerade in der Corona-Krise schauen, wenn wir an den Anfang denken, ein Unternehmen wie Adidas zum Beispiel, das relativ schnell Staatshilfe beantragt hat, dann aber ihren Mietern gesagt hat, wir zahlen keine Miete mehr oder ihren Vermietern gesagt haben, wir zahlen keine Miete mehr. Da ist dann so ein Unternehmen wie Adidas, das sich über die letzten Jahre ein Image als Lifestyle-Unternehmen und nicht als Sportartikelhersteller aufgebaut hat, sind dann schwer in die Kritik geraten und sind dann aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung wieder zurückgerudert und haben halt dementsprechend versucht, den Image-Schaden so gering wie möglich zu halten. Oder wenn wir gucken, jüngster Fall Wirecard, gefeiertes Unternehmen, Fintech, alle waren begeistert, deutsches Unternehmen. Und dann stellt sich relativ schnell nach den letzten Zahlen heraus, dass da nur Luftschlösser angeboten worden sind. Also das sind so Dinge, die ein Image von einem Unternehmen ausmachen.
Spielt das Image bei Unternehmen, die Lifestyle-Produkte anbieten, eine andere Rolle als beispielsweise, ja, ich sag mal, bei Stadtwerken?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Stadtwerke sind jetzt ein Dienstleister, den wir alle brauchen. Die bringen uns den Strom, das Gas. Da schaut man vielleicht noch, wird hier nachhaltig gearbeitet. Aber sie sind nicht so in der Wahrnehmung wie Unternehmen, die insgesamt in der Öffentlichkeit sich präsentieren und das eben auch wollen und auch so eben Kunden und auch Anleger anziehen.
Worauf schauen Sie, wenn Sie ein Unternehmen bewerten müssen? Ist Image für Sie wichtig?
Man geht ja eigentlich immer nach den Zahlen von einem Unternehmen. Wie sind die Zahlen? Wie ist das Unternehmen insgesamt aufgestellt? Verdienen sie genug Geld? Stimmen die Renditen? Stimmen die Dividendenrenditen? Aber was wir zunehmend beobachten und was sicherlich, glaube ich, in der Zukunft eine gewisse Rolle spielen wird, ist tatsächlich das Image von einem Unternehmen. Wie stellt sich's da? Wie nachhaltig wirtschaftet ein Unternehmen? Ist es in Branchen unterwegs, die ethisch, moralisch zu vertreten sind? Also all das spielt mit rein und wird für die Unternehmen in Zukunft zunehmend wichtiger sein. Was haben sie für ein Image? Haben sie ein, sagen wir mal, politisch korrektes Image, dass man auch mit gutem Gewissen in die Unternehmen investieren kann? Also das gilt für den Kleinanleger wie auch für die institutionellen Anleger.
Sagt Stefan Schafwetter von der Baader Bank. Ich habe ihn heute im Homeoffice erreicht.
Ja, danke. Schauen wir, Frau Werle, doch jetzt noch auf den Gesamtmarkt. Wo steht der DAX heute?
Der steigt und das deutlich. Die Vorgaben aus Übersee waren gut. Quartalszahlen wurden positiv aufgenommen. Dann gab es unerwartet gute Konjunkturdaten. Jeden Monat befragt ja das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Finanzmarktprofis, wie sie die aktuelle Lage, aber auch welche Erwartungen sie für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten haben. Aktuell, da sieht es zwar noch düster aus, aber es wird besser. Dienstleister, Konsum, Handel, das sind alles Bereiche, in denen es eine spürbare Erholung geben wird, so zumindest die Prognosen. Ja, der DAX. Der steigt jetzt auf 12.995 Punkte, ein Plus von fast 2,5% ist das.
Der DAX-Konzern Bayer kauft einen britischen Hersteller von Medikamenten gegen Wechseljahrbeschwerden. Frauengesundheit, ein Zukunftsgeschäft?
Ja, das ist wirklich ein Bereich, der einen großen Teil der Bevölkerung betrifft. Viele Frauen in den Wechseljahren leiden darunter, wenn sie Symptome haben wie Hitzewallungen oder Nachtschweiß. Das Medikament, das solche Beschwerden lindern soll, muss jetzt zwar noch weitere Tests durchlaufen bei entsprechenden Ergebnissen und daraus folgern dann bei der Zulassung des Medikaments. Da verspricht sich Bayer mögliche Umsätze von mehr als 1 Milliarde Euro weltweit. Die Aktien von Bayer deshalb 2,5% im Plus.
Schauen wir noch in den MDAX auf die Digitalkonzerne Zalando und HelloFresh.
Zalando-Aktien heute zwischenzeitlich auf neuem Rekordhoch. Zalando gehört ja zu den Unternehmen, die von der Corona-Pandemie profitieren können, denn immer mehr Kunden nutzen die Gelegenheit, online einzukaufen. Zalando hat aber auch andere Geschäftsbereiche ausgebaut und das zahlt sich aus. HelloFresh, das ist ein Kochboxenversender. In diesen Kochboxen sind Rezepte und die dazu passenden Zutaten, alles fix und fertig abgemessen. Ja, in diesen Corona-Zeiten bleiben viele zu Hause, müssen zu Hause bleiben. Und da ist Selbstkochen angesagt, wenn man eine warme Mahlzeit auf den Tisch haben will. Dieser Trend dürfte wohl noch eine Weile anhalten. HelloFresh-Papiere fast 1% im Plus. Hornbach, auch ein Corona-Gewinner, einfach weil im Frühjahr viele Beschäftigte im Homeoffice waren, Kurzarbeit gemacht haben und dann die Gunst der Stunde nutzten, um Balkon und die eigenen vier Wände wieder auf Vordermann zu bringen. Das zeigt sich auch in steigenden Kursen. Und Uniper an dieser Stelle noch kurz erwähnt. Uniper ist an der Finanzierung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt, sieht aber nun ein wachsendes Risiko, dass dieses Projekt noch scheitern könnte. Und die Aktien geben deshalb 2% nach.
Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro aktuell 1,1798 $, die Umlaufrendite unverändert bei -0,53% und die Feinunze Gold $1,976,31.
Danke, Claudia Wähler mit den Börseninfos. Wir haben es gehört, Sie sind Profiteure der Corona-Krise, Zalando und HelloFresh, die ihre Waren meist übers Internet vertreiben. Ihre Zahlen gingen während der Kontaktsperren durch die Decke. Die Frage ist nur, bleibt das so? Dazu hat das Institut für Handelsforschung in Köln Online-Kundinnen und Kunden befragt. Die Ergebnisse wurden heute veröffentlicht und ich konnte vor dieser Sendung den Geschäftsführer des IFH, Kai Hudetz, fragen. Waren unter den Corona-Online-Shoppern auch viele Erstlinge?
Der Ansatz für uns bei der Studie oder warum wir sie so spannend finden, war ja zu sehen, inwieweit ist dieses Wachstum im Onlinehandel, was in den letzten Wochen hier ja wirklich nochmal signifikant höher ausgefallen ist als in den Vorjahren, ist das nachhaltig oder nicht? Geht das wieder weg, wenn sich die Rahmenbedingungen wieder entspannen? Fällt das wieder auf ein gewisses Niveau zurück oder verbleibt es auf diesem hohen Niveau? Was wir sehen, das Wachstum speist sich natürlich aus zwei Quellen. Wir haben ja jetzt nur eine Quelle untersucht, nämlich die neu in eine Kategorie reinkommen. Das ist, glaube ich, das Spannendere. Und wir sehen eben in der Studie ganz klar wirklich, dass zum einen wirklich alle Kategorien betroffen sind. Also das zieht sich eben von Büro- und Schreibwaren bis hin zu den Gütern des täglichen Bedarfs. Und wir sehen, dass über alle Kategorien hinweg die Zufriedenheiten eben auch sehr hoch waren.
Sind denn diese Neulinge, ich sag mal, gängigen Klischees zufolge eher ältere Personen oder sind da auch Jüngere darunter?
Ja, dafür ist das eigentlich Spannende. Wir alle denken bei Neulingen immer an die Älteren sofort. Das ging mir auch so. Ist aber gar nicht so. Wenn wir uns die Verteilung hier anschauen bei den Online-Neulingen, ist es so, dass wir die Hälfte fast unter 40 Jahren haben in dem Sample drin. Also 45% sind unter 40 Jahre alt. Gerade die Neuen, Jüngeren waren natürlich deutlich auch experimentierfreudiger, haben in mehr Kategorien jetzt während der Pandemie dann auch online eingekauft, indem sie vorher eben nicht online eingekauft haben. Während wir vielleicht bei Älteren dann häufiger doch eher das Thema noch Konsumverzicht sehen oder Konsumverschiebung. Ich warte, bis wieder die Geschäfte dann soweit geöffnet haben. Haben wir bei den jungen Leuten gesehen, dass sie dann eben experimentierfreudiger sind. Und insofern sind es tatsächlich auch viele junge Leute, die jetzt zu diesem Wachstum im Onlinehandel beitragen.
Jetzt gibt es Lockerungen im Handel. Gleichzeitig haben aber trotzdem viele Konzerne aus der Internetwirtschaft ihre Prognosen für das ganze Jahr erhöht. Das heißt, die rechnen auch weiter mit stabilen höheren Umsätzen, wesentlich höheren Umsätzen zum Teil. Ist diese Entwicklung denn jetzt wirklich von Dauer?
Wir sehen diese Entwicklung tatsächlich jetzt als eine nachhaltige Entwicklung an. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, schon oft zitiert, aber glaube ich trotzdem richtig, Covid-19 wirkt als Brandbeschleuniger, beschleunigt Entwicklung, die wir schon vorher gesehen haben. Und wir hatten ja schon in den letzten Jahren ein sehr, sehr starkes Online-Wachstum. Das ist das eine. Das zweite ist diese hohen Zufriedenheitswerte, die wir auch gemessen haben. Die sprechen einfach dafür, dass gewisse Bequemlichkeitsvorteile, die Onlinehandel per se einfach mitbringt, auch in Zukunft genutzt werden. Und gerade wenn wir uns die Entwicklungen auch der letzten Wochen anschauen, ist sie einfach durch eine vergleichsweise starke Unsicherheit geprägt. Was geht auf der Fläche, was geht nicht? Die Abstandsbeschränkungen, natürlich die Maskenpflicht ist gerade bei den Temperaturen, wie wir sie jetzt im Moment erleben, sicherlich auch kein Vorteil für den Handel. Was wir ja sehen auch in unseren Studien ist, dass im Moment die Frequenzen sind zwar wieder fast schon überraschend hoch. Also das Bedürfnis der Konsumenten, stationär einzukaufen, das wird auch zukünftig noch da sein. Wir wollen auch mal shoppen, wir wollen auch mal uns durch Einkaufsstraßen dann auch bewegen. Das wird auch, glaube ich, in Zukunft so sein. Aber was wir sehen, die Kunden kaufen viel zielgerichteter ein. Also das Thema Suchen steht ganz klar im Vordergrund und weniger das sich inspirieren lassen. Dieser Shopping-Bummel, der ist, glaube ich, auf absehbare Zeit schwierig. Das heißt, die Umsätze auf der Fläche, die bleiben einfach trotz wieder höherer Frequenzen, bleiben hinter den Erwartungen deutlich, deutlich zurück oder hinter dem, was man eigentlich für dieses Jahr benötigen würde. Ich glaube, die Flächenkonzepte geraten unter Druck, weil auch das sehen wir aus der Studie. Durch den verstärkten Online-Kauf wird auch das Anspruchsniveau an Käufe auf der Fläche natürlich hochgeschraubt. Dann muss der stationäre Händler natürlich noch mehr bieten, damit ich dann überhaupt zu ihm gehe. Weil dann sage ich, bin ich ja schnell bei dem Punkt, dass ich, okay, dann hätte ich auch online einkaufen können. Insofern ist eine höhere Erwartung an die Fläche und ich glaube an zwei Stoßrichtungen grundsätzlich, die wir sehen. Das eine ist, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, mehr Erlebnis. Also ich muss dann halt wirklich auch Erlebnisse bieten auf der Fläche. Das ist im Moment halt sehr, sehr schwierig zu realisieren. Und das andere ist das Thema Bequemlichkeit. Also wenn der Kunde dann eben schon unterwegs ist, wenn er in meinem Laden ist, dann muss es halt wirklich auch bequem sein, der Einkauf, und schnell auch abgewickelt werden können. Also natürlich kommt im Checkout-Prozess beispielsweise jetzt auf der Fläche nochmal eine ganz andere Bedeutung zu. Da wollen die Kundinnen ja noch weniger als sonst noch in der Schlange rumstehen und da warten. Das muss jetzt halt schnell gehen. Wir müssen den Painpoint Umkleidekabine, glaube ich, in vielen Fällen neu denken, um dann ein besseres Kauferlebnis zu bieten. Also der stationäre Handel kommt allein schon durch den doch sehr gut funktionierenden Onlinehandel da weiter unter Druck.
Einschätzungen von Kai Hudetz, dem Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung. In der Slowakei wurden statistisch betrachtet vor der Corona-Krise 200 Autos pro 1000 Einwohner gebaut. Nirgendwo war dieser Wert höher in Europa, aber die Pandemie stellt nun vieles in Frage. Vor allem, ob die Slowakei noch wirtschaftlich mithalten kann, wenn Krise, E-Mobilität und Digitalisierung zusammenkommen. Oder ob der Boom der vergangenen Jahre vorbei ist. Peter Lange berichtet.
Die Maschinen laufen wieder im Volkswagenwerk von Bratislava. 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren hier 8 Modelle von 5 Konzernmarken. Von Corona ist auf den ersten Blick nichts zu bemerken. Jolana Julkeova, die Gewerkschaftsvorsitzende bei VW Slowakia, erinnert sich noch mit Grauen an die Tage, als die ersten Corona-Infektionen im Land registriert wurden. In der Fabrik herrschte absolute Panik. Es gab regelrechten Druck, dass wir, die Gewerkschaften, die Produktion sofort stoppen sollten. Das war natürlich unmöglich. Ich bin jetzt 25 Jahre hier. Eine solche Angst der Menschen habe ich noch nicht erlebt. Laut Statistikamt ist die Autoproduktion in der Slowakei im zweiten Quartal wegen der Pandemie um fast 80% geschrumpft. Entlassen wurde praktisch niemand. Die Regierung unterstützt Unternehmen finanziell nach dem Ausmaß ihrer Verluste. Und sie hat, wenn auch spät, eine eigene Version von Kurzarbeitergeld beschlossen. Die funktioniert so,
dass eben Unternehmen, die einen Stillstand haben, ihre Beschäftigten nach Hause schicken können, nach dem Motto, wir haben hier keine Arbeit,
erläutert Markus Halt, der Sprecher der deutsch-slowakischen Industrie- und Handelskammer.
Dann erhält der Beschäftigte eine Lohnersatzleistung von 80%, die dann auch vom Staat getragen wird.
Um die Arbeitsplätze zu erhalten, hat die Gewerkschaft bei VW sogar zugestimmt, dass nur 60% gezahlt werden. Hier im Werk wurde kein einziger Mensch entlassen. Und bei der ersten Auszahlung des Lohnersatzes haben uns die Leute sogar gedankt, weil sie dachten, dass es für sie wesentlich schlimmer kommen würde. Nicht nur Volkswagen, auch die anderen Autokonzerne in der Slowakei, PSA, Peugeot, Kia und Jaguar Land Rover, haben ihre Belegschaften behalten. 177.000 Leute, mit Zulieferern sind es sogar 275.000, die in der Slowakei vom Auto leben. Die Zulieferketten haben sich anscheinend schon erholt, sagt Alexander Matuschek, Präsident der Vereinigung der slowakischen Automobilindustrie. Ich schätze, die Produktion läuft zu 95%. Nur eine der vier Autofabriken arbeitet noch nicht ganz so wie vor der Krise. Die Slowakei und die Autoindustrie, das ist eine Abhängigkeit, die vielen Sorgen bereitet. Auch Susanna Čaputová, der Staatspräsidentin. Über Jahre hinweg haben wir von der Verletzbarkeit unserer Wirtschaft gehört, die viel zu einseitig auf die Autoindustrie gesetzt hat. Wir hören immer, wir sind von der Autoindustrie abhängig. Die Frage sollte eher sein, warum es hier nur die Autoindustrie ausgehalten hat, warum alle anderen weg sind, warum die Elektrotechnik weg ist, warum niemand anders herkommt. Nach Ansicht von Alexander Matuschek ist die Slowakei nicht mehr attraktiv genug für Investitionen. Und eigentlich müsste die Autoindustrie zum Treiber des technologischen Wandels werden. Stichwort E-Mobilität und Digitalisierung. Aber da liegt das Land im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten.
Peter Lange über die ungewisse Zukunft der slowakischen Autoindustrie. Um die Börsenambitionen des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac und um Fußball geht es in den Kommentaren unserer Presseschau heute. Denn aus dem Plan der deutschen Fußballliga, die neue Saison im September wenigstens in der ersten und zweiten Liga wieder mit Zuschauern im Stadion zu starten, wird vorerst nichts.
Das Handelsblatt erklärt warum. Aus vielerlei Gründen ist bei diesem ambitiösen Plan eine große Portion Skepsis angebracht. Da sind zunächst einmal die wieder steigenden Fallzahlen in Deutschland. Des Weiteren stellt sich beim DFL-Hygienekonzept die Frage, ob eine Nahkontaktaufnahme der Zuschauer wirklich zu verhindern ist. Sicher, man braucht brauchbare Vorschläge. Allerdings muss auch das Nahverkehrssystem, das die Tausendschaften transportiert, mitspielen. Und es stellt sich die Frage, ob die Schlachtenbummler künftig das Alkoholverbot nicht einfach mit Trinkgelagen vor dem Spiel umgehen. Alle denkbaren Lösungen verursachen Bauchschmerzen, konstatiert die Braunschweiger Zeitung. Aber es hilft nun einmal nichts. Keiner will ein Fußballspiel, das als Superverbreitung des Virus in die Geschichte eingeht und Schmerzen, Kummer und womöglich sogar Tote fordert. Und welcher Fan will ernsthaft garantieren, dass er in völliger emotionaler Ergriffenheit zuvorderst im Sinn hat, dass Mund und Nase ordnungsgemäß bedeckt sind? Durch seine Arbeit an einem Corona-Impfstoff, auch international bekannt geworden, plant CureVac derzeit den Börsengang an der New Yorker Nasdaq. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet: Nicht nur für CureVac, zu dessen prominenten Investoren SAP-Gründer Hopp und seit kurzem auch der deutsche Staat gehören, ist das eine riesengroße Chance. Vielmehr kann sich dieser Schritt positiv auf die gesamte hiesige Branche auswirken. Schließlich hat Deutschland neben CureVac und dessen Mainzer Konkurrenten BioNTech, der seit vergangenem Jahr an der Nasdaq notiert ist, noch viel mehr zu bieten. Mit der als Folge der Krise gestiegenen Akzeptanz des Homeoffice in den Führungsetagen deutscher Unternehmen beschäftigt sich die Süddeutsche Zeitung. Gerade in Krisenzeiten wird aber noch etwas anderes immer beliebter: die Suche der Manager nach neuen Einsparmöglichkeiten. Und Büroflure in teuren Innenstadtlagen sind kein kleiner Kostenposten. Bevor das Homeoffice zum Regelbetrieb wird, sollten einige wesentliche Punkte geklärt werden. Was passiert mit den Kosten, die im Homeoffice anfallen? Was ist mit den Arbeitszeiten? Homeoffice ist per se eine gute Idee, aber nicht für alle, nicht immer und nicht ohne klare Konditionen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und zum ersten Thema dieser Sendung kann ich noch nachschieben. Trotz aller Kritik hat die Adidas-Hauptversammlung soeben Thomas Rabe zum neuen Chef des Aufsichtsrates gewählt. Das war Wirtschaft am Mittag. Um 14.10 Uhr geht es in Deutschlandfunk hier weiter mit Deutschland heute. Darin geht es um Hessen, das die Antibiotikaproduktion aus China zurückholen will. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und sage Tschüss.